IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
Insofern ist es schon ein sehr sportlicher Zeitrahmen, ne, wenn man bis 2030 eben auch diese 10 Gigawatt Kraftwerke gebaut haben möchte, begleitend zu dem Ziel 80% Erneuerbare.
Und ohne eine gesicherte Regulatorik und einen gesicherten Investitionsrahmen wird das schwer, dieses Ziel zu erreichen bis 2030.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG-Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie heute durch diesen Podcast. Heute habe ich zwei Gäste vor mir sitzen, Lennart Seeger und Dennis Reinsberg, beides Kollegen aus dem Sektorvertrieb, zuständig für die Themen Energy, Utilities and Resources. Hallo ihr zwei.
Guten Morgen, Jennifer.
Guten Morgen.
Ja, wir wollten uns ja heute das Thema Kraftwerkstrategie nochmal genauer und tiefergehender anschauen. Aktuelle Zahlen zeigen ja auch immer mehr, dass der Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sichtbar wird. Aber mit Energiewende wird ja auch viel assoziiert, dass es so Richtung Wind- und Solarenergie geht und raus aus der Kohleverstromung. Wie ist denn so der aktuelle Stand aus eurer Sicht?
Ja, Ziel für 2030 sind ja 80% Erzeugung aus erneuerbaren Energien. Damit verbunden ist das Ziel, 200 Gigawatt PV zuzubauen in Deutschland und 115 Gigawatt Windenergie an Land, plus Offshore noch. Dieses 80%-Ziel an einzelnen Tagen schaffen wir es bereits. Also der gestrige Maifeiertag zum Beispiel hatte über 80% erneuerbaren Anteil in der Erzeugung, was eben an einer starken PV-Erzeugung lag. Verbindung mit einer relativ schwachen Nachfrage. Ne? Aber dem begleitend steht natürlich jetzt der weitere Ausbau bei Wind und Solar zur Seite. Wir stehen aktuell bei etwas über 70 Gigawatt PV und rund 60 Wind, also Onshore plus Offshore die Kapazitäten noch dazu gerechnet. Das heißt, da ist noch ein Weg zu gehen und gerade im Windbereich ist der Zubau natürlich noch nicht so on track, wie er sein müsste. Begleitend dazu haben wir natürlich jetzt noch die Thematiken des Netzausbaus, aber eben auch das Thema gesicherte Leistung, ne? Weil mit dem 2030-Ziel ist eben auch verbunden, dass wir idealerweise komplett aus der Kohleverstromung ausgestiegen sind. Da kann man ein paar Fragezeichen dran machen, aber das ganze Thema soll dann eben auch begleitet werden durch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, mit der Kraftwerkstrategie.
Ja, und gut, dass du das ansprichst, weil prinzipiell sagst Aufstieg bis 2030 bei der Kohleverstromung, so mit ein paar Fragezeichen. Andererseits, das Thema erneuerbare Energien nimmt zu. Wie passt denn da das Thema Kraftwerkstrategie überhaupt mit rein? Wofür brauchen wir die und was ist das genau?
Ja, da springe ich gerne mal ein. Also mit Kraftwerk assoziiert man ja eher etwas, was Qualm raucht und viele Emissionen hat. Worüber wir heute sprechen, ist ja die Kraftwerkstrategie, die zunehmend auf dem Energieträger Gas und dann irgendwann auch auf Wasserstoff fußen wird. Und warum wir das überhaupt brauchen, ist, weil die zukünftige Erzeugung mit Wind und Solar, die wird eben sehr volatil. Das heißt, wir haben nur dann Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Und dann gibt es noch sogenannte Dunkelflauten, also genau dann, wenn beides nicht da ist. Und für diesen Fall braucht es eben neue Kraftwerke. Und die müssen jetzt gebaut werden. Da setzt man zunächst in einer Brücke auf Gas, um dann später irgendwann auf Wasserstoff umsteigen zu können. Und ohne eine gesicherte Regulatorik und einen gesicherten Investitionsrahmen wird das schwer, dieses Ziel zu erreichen bis 2030. Und deswegen brauchen wir diese Kraftwerkstrategie.
Also um Volatilität, sage ich mal, bei der Stromerzeugung abzufedern.
Genau, also du hast ja Wind und Solar sind eben nur dargebotsabhängig, gerade halt wie Sonne scheint, wenn Wind weht. Das heißt, es gibt diese typische Solarglocke am Tag, haben wir auch gestern gesehen, da hat man dann zwischen 11 und 16 Uhr ungefähr negative Strompreise, weil einfach viel zu viel Strom im Netz war, der eingespeist wird, ohne dass die Kraftwerke in dem Fall abgeregelt werden oder erst sukzessive abgeregelt werden. Das ist die Volatilität auf den Strommärkten, auf dem Strompreis. Preismärkten und auf der anderen Seite eben tatsächlich die reine physische Menge an Strom, die sehr volatil ist. Ne? Deswegen sagte ich auch eingangs, dass damit verbunden ja eben auch sein muss ein Ausbau von Speichern und Netzen, also Netze, um halt den Strom wirklich zu den Verbrauchszentren zu transportieren, aber eben auch das Thema Zwischenspeicherung. Das Ganze ist auch ein Teilaspekt dieser Kraftwerkstrategie, dass man als Schwesterstrategie sozusagen die Speicherstrategie ausrufen will von Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, um halt genau das sicherzustellen, dass wir die Strommengen zeitlich transferieren in die Nachtstunden oder tatsächlich auch mit Langzeitspeichern versehen, um genau dieses Thema Dunkelflauten, was der Lennart ansprach, zu überbrücken.
Mhm. Was sind denn so auf dem Weg dorthin auch zum, sag ich mal, Umsetzen dieser Kraftwerkstrategie die Herausforderungen derzeit? Aber auch, was waren denn so Investitionshemmnisse in der Vergangenheit von Kraftwerken?
Ja, wenn wir zuerst auf die Vergangenheit blicken, ist natürlich das Thema immer schon gewesen, jetzt in Bezug auf Gaskraftwerke, dass mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien tatsächlich die Einsatzzeiten ja sinken, ne? Also für die Kraftwerke, wo man die überhaupt braucht. Und gerade so Gaskraftwerke sind eher auch typische Spitzenlastkraftwerke. Deswegen hat man im Grunde in den letzten Jahren, wenn dort Kraftwerksneubauten waren, im Grunde nur gekoppelte Anlagen gesehen. Also soll heißen, dass diese gasbefeuerten Anlagen eben sowohl Strom als auch Wärme erzeugen, ne? Um halt dann die regionalen Fernwärmenetze mit Wärme zu speisen. Ansonsten war eine Wirtschaftlichkeit eben kaum darstellbar. Dieses Problem verschärft sich natürlich jetzt in Zukunft noch mehr. Da spielt natürlich auch rein, dass die Gaspreise sehr stark gestiegen sind durch den Ukraine-Krieg und die Abkopplung vom russischen Gas. Aber hinzu kommt eben auch, dass diese Kraftwerke ja zukünftig irgendwann auf Wasserstoff umgerüstet werden sollen. Nun gibt es wieder Mengen für Wasserstoff verfügbar aktuell. Die müssen auch eben erst geschaffen werden, als auch schon gesicherte Preise. Das heißt, die Kalkulationsgrundlage ist extrem wackelig. Man weiß einfach nur, dass man Spitzenlastkraftwerke braucht in Zukunft, um eben diese volatile Erzeugung auszugleichen, die wir nicht mit Speichern oder Netzausbau auffangen können. Nur wirklich quantifizieren lässt sich das Ganze nicht. Und diese Investitionshemmnisse oder Herausforderungen sollen eben gerade mit dieser Kraftwerkstrategie überbrückt werden, die eben gerade für den Einstieg eben auch eine Förderung der Investitionskosten vorsieht.
Ja, wahrscheinlich wird dieses ganze Thema gar nicht ohne Förderung auskommen.
Nee, genau. Also da warten eben auch alle Player in der Branche drauf, wie jetzt diese Strategie genau ausgestaltet wird. Klar ist nur der Rahmen, wann ungefähr die Ausschreibung stattfinden soll, mit welchen Volumina, aber wie genau die Kriterien sind, ist noch unklar, ne? Also so ein paar Rahmendaten gibt es bereits. Also die Kraftwerke sollen halt möglichst netzdienlich agieren können. Gerade dieses Thema Netzausbau, damit man das auf ein Minimum grenzen kann. Das heißt, wahrscheinlich werden dann eben zum einen alte Kraftwerkstandorte bevorzugt werden im Rahmen des Ausschreibungsdesigns, weil eben dort eben auch CapEx gespart werden können, weil der Netzanschluss etc. schon vorhanden ist. Und dann eben auch Kraftwerkstandorte gewählt, die vielleicht eher so in der südlichen Hälfte liegen, da wo eben dann häufig auch die Stromlücken auftreten. Und das sind eben genau die Stellschrauben, die sich erst noch rauskristallisieren müssen.
Hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen, einen Zeitplan muss es irgendwie auch geben für diese Strategie oder ist angedacht? Wie sieht dieser denn konkret aus?
Ja, genau. Also an sich ist die Kraftwerkstrategie jetzt die Idee dahinter nichts Neues. Wir haben schon im vergangenen Jahr 2023 darüber gesprochen. Damals ging es noch um deutlich größere Gigawattzahlen, die da geplant waren, also so um die 30 Gigawatt. Das Ganze hat dann ein bisschen einen anderen Fahrt aufgenommen, dadurch, dass der Klima- und Transformationsfonds das Urteil von Karlsruhe da reingespielt hat. Das heißt, seitdem wartet die Branche auch auf verlässliche Investitionsbedingungen und jetzt sind Anfang des Jahres ein paar Eckpunkte bekannt geworden. Das heißt, es soll eine Ausschreibung geben von insgesamt 10 Gigawatt an diesen Kraftwerken in 4 Runden. Das heißt, es werden 4 mal 2,5 Gigawatt ausgeschrieben. Die ersten sollen bereits in diesem Jahr getätigt werden. Das heißt, irgendwann im Spätsommer oder Richtung Herbst werden wohl die ersten Ausschreibungen von 2,5 Gigawatt in den Markt gehen, wo auch die Branche sehr darauf wartet, weil natürlich so ein Kraftwerk und der Bau viel Zeit in Anspruch nimmt. Und damit diese überhaupt bis 2030 stehen können, bedarf es da eine schnellstmögliche Entscheidung. Genau, wie Dennis schon gesagt hat, wichtig ist, dass die an systemrelevanten Standorten stehen. Das heißt, es werden natürlich auch häufig dann bestehende Kraftwerkstandorte genutzt und alte Kraftwerke abgebaut und neue dort hinzugebaut. Das Ziel insgesamt ist es dann, diese Kapazitäten 2028 in einen Kapazitätsmarkt zu überführen. Das bedeutet, dass die Kraftwerke nicht nach der Einspeisung erlöst werden, sondern nach der vorgehaltenen Leistung. Das heißt, wir starten erst mit einer CapEx- und OpEx-Förderung, die dann 2028 in den Kapazitätsmarkt übergeht. Und wenn man dann noch weiter blickt, 2035 bis 2040, ist dann das Ziel, irgendwann diese Kraftwerke komplett auf Wasserstoff umzustellen. Da ist natürlich dann auch die Herausforderung, bis dahin eine Wasserstoffinfrastruktur und eine Wasserstoffimportinfrastruktur aufzubauen. Deswegen ist der genaue Termin dieses Fuel Switches noch nicht genau definiert, aber es soll auf jeden Fall kommen. Genau, ansonsten neben den 10 Gigawatt an Ausschreibungen sind noch sogenannte 500 MW Sprinter geplant. Das heißt, das sind Kraftwerke, die direkt den Wasserstoff verfeuern sollen, ohne vorher die Brücke über Gas zu machen. Und die werden dann auch zeitnah oder erst nach den ersten Runden werden die dann ausgeschrieben und gebaut. Die sogenannten Sprinter, wie man in der Branche sagt.
Ja, waren vorher diese sogenannten Hybridkraftwerke, da waren über 4 Gigawatt geplant oder vorgesehen gewesen. Das sollten dann Kombinationen mit Wind- und Solarkraftwerken sein, plus Speicher und dann eben in einem Wertschöpfungsprozess eben auch diese Wasserstoffkraftwerke. Haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass das viel zu teuer wird. Und deswegen jetzt die Themen voneinander getrennt, eben dass diese Sprinterkraftwerke, die Lennart gerade beschrieben hat, und parallel begleitend dann eben das Thema der Speicherstrategie abgreifen. Und ansonsten muss da Grünstrom aus PV und Wind eben durch Marktansätze geschaffen werden, ne? Durch PPAs oder dergleichen, ne? Oder tatsächlich örtlich nahegelegene Anlagen, aber dann nicht als Gesamtkonzept, was gefördert wird, sondern vielleicht auch einfach marktlich induziert. Ne? Wenn man sieht, dass die Marktwerte für PV-Strom so stark sinken, kann man die Kraftwerke vielleicht auch in Zukunft mit Elektrolyseuren, Batterien speichern, wie auch immer, kombinieren, um genau solche Themen dann abzugreifen, ohne separaten Förderrahmen dafür zu schaffen.
Ja, also es hört sich auf jeden Fall an, alles sehr ambitioniert, mit einem Plan hinter größtenteils, aber auch, wo man natürlich Stellschrauben hat, die noch in anderen Plänen liegen, höre ich daraus. So ein Thema Wasserstoffstrategie spielt da ja auch irgendwie ein bisschen mit rein. Es sind noch ein paar Faktoren, die auch ein bisschen Unsicherheiten scheinbar reinbringen.
Ja, absolut. Das Thema ist sehr komplex und vielschichtig. Ne? Und das ganze Thema jetzt auch mit der Wärmeplanung muss ja auch irgendwo berücksichtigt werden. Die Branche hat auch darum gekämpft, zum Beispiel das Thema Kraft-Wärme-Kopplung mit zu integrieren in dieser Kraftwerkstrategie. Weil für viele Kommunen ist es ja sehr relevant, eben auch die Wärmesenken zu bedienen, auch künftig mit nachhaltiger Energie. Das ist sehr spannende Themen und sehr, wie gesagt, sehr komplex. Und deswegen haben wir uns jetzt auch für den 14. Mai Experten aus der Branche eingeladen mit dem Herrn Feich, dem Vorstandsvorsitzenden der Rheinenergie, und dem Herrn Michels, Partner bei der BET, um genau dieses Thema nochmal zu beleuchten, ne? Und auch vielleicht im größeren Rahmen noch zu diskutieren. Also interessierte Zuhörer kann sich gerne noch für dieses Webseminar anmelden, findet am 14. Mai statt. Wir würden uns da freuen.
Ja, genau, darauf wollte ich sonst auch direkt zu sprechen kommen, euer schönes Webseminar, was ihr da plant, weil das, was wir jetzt heute hier gemacht haben, ist natürlich ein grober Abriss über dieses Thema und da kann man wahrscheinlich noch viel tiefer und viel breiter auch reingehen, um es noch weiter zu durchdringen. Deswegen schön, dass ihr dieses Webseminar macht. Danke, dass ihr uns auch so ein bisschen mit reingenommen habt in dieses ganze Thema Kraftwerkstrategie. Gibt es denn sonst zu dem Thema noch etwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
Ja, ich denke, die geneigten Zuhörer, für die das Thema wirklich relevant ist, die haben ihre Pläne in der Schublade. Ne? Und ich glaube, die scharren genauso wie wir mit den Hufen, um endlich konkrete Details zu hören. War ja für den Sommer versprochen, dass dann eben auch das Ausschreibungsdesign bekannt wird, damit im zweiten Halbjahr die Ausschreibungen stattfinden. Und da muss es eben auch schnell gehen. Ne? Also ein Kraftwerk, bis es genehmigt und dann auch gebaut ist, da gehen dann eben doch 3 bis 5 Jahre ins Land. Insofern ist es schon ein sehr sportlicher Zeitrahmen, ne? Wenn man bis 2030 eben auch diese 10 Gigawatt Kraftwerke gebaut haben möchte, begleitend zu dem Ziel 80% Erneuerbare. Insofern kann man dort alle appellieren, sowohl die bauen, als auch die auf der politischen Entscheidungsträgerseite sitzen, hier schnell zu handeln. Und gerne auch mit der EKB ins Gespräch zu kommen natürlich, wenn es ums Thema Finanzierung geht.
Lennart, vielleicht magst du einen Anfang. Zum Abschluss hole ich mir gerne nochmal so ein Abschlussstatement ein von meinen Gästen hier im Podcast. Und von dir haben wir es ja noch gar nicht gehört, denn es war ja auch schon mal eine Folge. Vervollständige doch gerne mal den Satz, Net Zero 2045 ist.
Ja, ich würde mal sagen, Net Zero 2045 ist äußerst ambitioniert, aber lohnenswert, dafür zu kämpfen.
Ja, gerade in Bezug auf die Kraftwerksthematik, natürlich ist es teuer, mit dem Solar auszubauen, weil da irgendwo dann doch ein Stück weit Subventionen drinstecken, keine Frage. Begleiten mit dem Netzausbau und Speichern, aber wir schaffen hier ein Energiesystem, was eben auch dann tatsächlich irgendwann nachhaltig ist. Ne? Definitiv nicht nachhaltig ist, auf Dauer fossile Brennstoffe zu verfeuern oder gar Atomkraftwerke weiter zu betreiben oder neu zu bauen. Da haben wir ein ganz anderes Nachhaltigkeitsthema und erreichen so auch nicht Net Zero. Von daher sind wir alle, ist alternativlos, mal wieder diesen Weg zu gehen. Ne?
Ich glaube, alternativlos hattest du auch, aber irgendwie in
deiner Zeit. Ich muss es einfach nochmal bringen.
Genau. Ja, dann danke euch beiden, dass ihr uns in das Thema mal mit reingenommen habt. Ich bin schon sehr gespannt auf euer Webseminar am 14. Mai, wo ihr dann auch nochmal tiefer gehen da oder auch nochmal mit Experten hier zu dem Thema besprecht die ganze Thematik rum zu. Und danke, dass ihr heute bei mir im Podcast wart und bis zum nächsten Mal.
Wir danken dir, Jennifer.
Danke auch.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.